ARD Sounds.
Stell dir mal vor, es ist Sommer.
Mhm.
Nicht so schwer.
Nee.
Du triffst dich abends mit einem Freund und es war sehr heiß an dem Tag und dein Freund hat halt seit der Corona-Pandemie mit Depressionen zu tun.
Okay.
Und inzwischen geht es ihm aber wieder ganz gut, auch dank Medikamenten. Und er kann eine Ausbildung machen zum Dachdecker.
Also Medikamente, Antidepressiva dir?
Ja, ganz genau. Mhm. Und dann setzt ihr euch draußen vor die Kneipe in die Sonne, weil es im Schotten leider keinen Platz mehr gab. Mhm. Und dir fällt so auf, dem geht's irgendwie nicht so gut. Der sieht ziemlich K.O. aus.
Okay, aber wenn er jetzt als Dachdecker arbeitet oder eine Ausbildung macht, dann war er ja in großer Hitze viel Zeit schon draußen auf dem Dach. Also das wundert einen erstmal nicht, wenn er dann kaputt ist.
Ja, wundert einen nicht, das stimmt. Aber trotzdem ist es halt so, dass du dir Sorgen machst. Und dann zeigt er dir seine Haut und du denkst, komisch, der schwitzt ja gar nicht.
Okay.
Müsste ja eigentlich schwitzen.
Ich eigentlich schwitze ja auch.
Ja. Aber was du nicht weißt, ist, dass er halt mit den Medikamenten, die er nimmt, ein vermindertes Schwitzfähigkeit hat, also eine verminderte Fähigkeit zu schwitzen.
Okay, das heißt, sein Körper kann die überschüssige Wärme gar nicht mehr effektiv abgeben. Das ist ja der Sinn vom Schwitzen.
Ja, ganz genau. Und das hat er eben mit den Medikamenten zu tun, okay, die er nimmt. Und noch dazu wirken die auch im Gehirn auf das Temperaturzentrum, sodass er sozusagen der Körper gar nicht mehr gut die Temperatur anpassen kann und dann eine Überhitzung droht.
Man kann also sagen, Depressionen, behandelte Depressionen können unter bestimmten Bedingungen das Risiko für Hitzeerkrankungen erhöhen?
Ja, könnte man verkürzt so sagen, genau. Und das bedeutet, dass dein Freund einfach ein höheres Risiko hat für eine Hitzeerkrankung, zum Beispiel Hitzerschöpfung oder einen Hitzschlag.
Mhm.
Deshalb wäre es eigentlich wichtig, wenn er sich an heißen Tagen sehr gut um sich kümmert.
Mhm.
Und es gibt eigentlich auch Empfehlungen dazu, wie so Medikamente angepasst werden müssen in der Hitze.
In der Dosis.
Ja, genau.
Oha, das ist aber eine böse Falle. Denn jetzt ist ja die Frage, wie viele depressive Menschen wissen das? Und wie viele Ärztinnen, die depressive Menschen behandeln, wissen das und weisen ihre Patienten auf die erhöhten Risiken hin? Und wie gut klappt das in einer Hitzewelle? Ihr hört Synapsen, den Podcast, der sich aus wissenschaftlicher Perspektive mit Gesundheit beschäftigt. Mit der menschlichen Gesundheit, also unserer eigenen, aber auch die Gesundheit der Natur und unseres Planeten spielen hier eine Rolle. Wir steigen tiefer ein, als ihr das von anderen Podcasts so kennt, auch in den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess selbst. Synapsen ist ein Podcast von NDR Info für die ARD und neue Folgen gibt's alle 2 Wochen in ARD Sounds. Ich bin Corinna Hennig und wir fragen heute, wie verändert der Klimawandel, wie kranke Menschen versorgt werden müssen? Wie gut vorbereitet sind Arztpraxen, Kliniken und andere Gesundheitseinrichtungen ganz konkret auf veränderte Bedingungen und was können sie tun? Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erhitzt. Wir wissen, durch die Klimaveränderung werden bestimmte Krankheiten häufiger. Manche Patientengruppen werden anfälliger für bestimmte Gesundheitskrisen. Außerdem kriegen wir es in der Klimakrise mit neuen Krankheiten zu tun. Zum Beispiel, weil manche Mückenarten sich ausbreiten und neue Erreger mitbringen. Auf all das müsste sich unser Gesundheitssystem vorbereiten, ganz gezielt und konkret. Wie das aussehen sollte und wo es schon gute Ansätze gibt, das hat meine Kollegin Silke Jäger recherchiert. Die habt ihr eben schon gehört. Sie ist seit vielen Jahren Medizinjournalistin. Worum geht's noch, Silke?
Naja, also beim Thema Klimawandel und Gesundheit ist natürlich auch wichtig, wenn wir uns um unsere Gesundheit kümmern, wie schädlich ist das dann eigentlich für die Umwelt und fürs Klima? Also was trägt das Gesundheitswesen zum Klimawandel bei? Einfach dadurch, dass in Kliniken und Arztpraxen Menschen untersucht und behandelt werden.
Das ist also ein ziemlich breites Feld, das man da beackern muss, wenn man sich die Klimaresilienz unseres Gesundheitssystems anguckt. Lass uns mal konkret anfangen und zurückkehren zu dem Beispiel, das du eben am Anfang erzählt hast. Ich fand das ziemlich beeindruckend. Mhm. Also was man bei der Einnahme von Medikamenten beachten muss. Bei welchen Medikamentengruppen ist Hitze denn noch heikel?
Also zum Beispiel bei Wassertabletten, ne? Die sorgen ja dafür eine Entwässerung im Körper. Das sind also Medikamente, die zum Beispiel verhindern sollen, dass sich Wasser, also Flüssigkeit in den Beinen ansammelt. Also zum Beispiel bei einer Herzerkrankung.
Mhm, gerade bei älteren Menschen.
Genau. Ja, oder für bestimmte Asthmamittel. Für Ärztinnen gibt es dazu auch ein wichtiges Tool. Also das nennt sich die Heidelberger Hitzetabelle. Und das ist eine Liste, die von Pharmakologen am Uniklinikum Heidelberg entwickelt wurde. Und da stehen mögliche veränderte Wirkungen von Medikamenten drin, die bei Hitze auftreten können.
Das war im Wesentlichen eine Literaturrecherche, die da gemacht wurde, eine narrative Literaturrecherche, wo dann mit dem vorhandenen Expertenwissen eben auch diese Einteilung unternommen würde, auf welchem Weg bestimmte Medikamente ein Risiko in Hitzeperioden darstellen können. Zum Beispiel, weil sie vielleicht beeinflussen, wie der Körper sich abkühlen kann, also ob der Körper noch schwitzen kann, wie der sich von der Verteilung des Blutvolumens und so weiter anpasst oder ob er vielleicht auch die Pharmakokinetik, also die Art und Weise, wie sich Medikamente im Körper verteilen und wirken, beeinflusst. Das sind so Sachen, die in dieser Hitzetabelle sehr kurz und schön zusammengefasst sind.
Das ist die Ärztin Alina Herrmann, die ist Sektionssprecherin für Klimawandel und Gesundheit in der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Mhm. Und sie hat mir von der Heidelberger Hitzetabelle erzählt und was das für eine Hilfestellung sein kann, wenn man als Ärztin ganz konkret gucken muss, welche Medikamente bei bestimmten Patienten in Hitzeperioden angepasst werden müssen.
Und tatsächlich war das aber eine Liste, die jetzt nicht in einem groß angelegten Forschungsprojekt entstanden ist, sondern auch so ein bisschen aus der Notwendigkeit heraus, dass irgendwie klar war, offensichtlich gibt es Medikamente, die ein Risiko darstellen, aber insgesamt gibt es eben noch wenig Literatur dazu, wie man denn jetzt tatsächlich Medikamente anpassen muss.
Also zum Beispiel bei meinem Freund, der Antidepressiva nimmt.
Ganz genau. Also da kann dann der behandelnde Arzt nachlesen, die Antidepressiva, die dein Freund nimmt. Was genau bewirken die denn dann für die Temperaturregulation? Wie wirken die im Gehirn und so weiter? Mhm. Und da gibt es halt ja bei Antidepressiva unterschiedliche Arzneigruppen. Und eine Gruppe, das ist die Gruppe der Serotoninwiederaufnahmehemmer, sogenannte SSRI und SNRI. Mhm. Und da geht es also um den Transport des Botenstoffs Serotonin. Und die wirken halt eben stimmungsaufhellend. Mhm, die werden halt auch relativ häufig verschrieben.
Ja.
Und die haben halt eben diese Wirkung auf die zentral gesteuerte Temperaturregulation im Gehirn. Aber es gibt auch noch andere Antidepressiva, zum Beispiel die Gruppe der Trizyklika. Mhm. Und da ist es so halt auch, dass sie noch zusätzlich das Schwitzen hemmen können.
Okay.
Also da kommt sozusagen das Hormon Noradrenalin ins Spiel. Und für diese Medikamente empfiehlt die Heidelberger Hitzetabelle sogar, dass man sie bei Hitze möglichst gar nicht verwenden sollte.
Also vielleicht durch ein anderes Ersatz, je nachdem, was der Arzt sagt.
Ganz genau. Mhm. Mhm.
Das ist natürlich eine wichtige Information für die Patienten und auch für die Ärztin. Und dann aber noch ein ganz anderer Aspekt bei Medikamenten grundsätzlich. Silke, das klingt banal, aber trotzdem, man muss bei manchen natürlich auch beachten, dass sie bei Hitze womöglich anders gelagert werden müssen, oder?
Ganz genau.
Von manchen Salben kennt man das selber schon, dass die in den Kühlschrank sollen über 25 Grad. Ich sag mal so, in Norddeutschland zum Beispiel hat man Temperaturen dauerhaft so im 30-Grad-Bereich vielleicht noch gar nicht so auf dem Zettel, weil das hier gar nicht so oft vorkommt. Aber das ist doch auch ein relevantes Thema, auch für Klinikapotheken und Arztpraxen, oder?
Ja, ganz genau. Also das ist etwas, wo man sich total drauf vorbereiten muss, dass in Hitzeperioden halt einfach auch genug Platz ist, um die Fülle an Medikamenten, die gekühlt werden müssen oder stärker gekühlt werden müssen, dann eben auch unterzubringen. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel entlang des Rheingrabens wohnst in Deutschland, also zum Beispiel in Baden-Württemberg oder in Hessen, Südhessen, dann erlebst du halt einfach mehr Hitzetage als in den nördlichen Bundesländern. Und in größeren Städten wird es heißer als auf dem Land, ist ja klar.
Kennst du selber, du kommst aus Marburg, du hast wahrscheinlich mehr Hitzetage in deinem Leben als ich.
Das kann sein, ja.
Aber ich vermute mal, du wirst jetzt nicht sagen, in Niedersachsen zum Beispiel können sich Kliniken und Praxisinhaber trotzdem immer noch locker machen.
Nein, würde ich nicht sagen. Also was man halt sieht, ist, dass Hitzetage über ganz Deutschland verteilt im Durchschnitt zunehmen. Also man kann das jetzt an unterschiedlichen Werten sich angucken. Ich habe mir mal angeguckt, wie so die Spitzenwerte der Zahl der Hitzetage sich verändert haben. Also sozusagen in den 1980er Jahren haben die sich laut Deutschem Wetterdienst halt verdoppelt.
Mhm. Das kann man sich ja auch angucken auf so interaktiven Karten zur Hitzeentwicklung, ne?
Ja, ganz genau. Also der Deutsche Wetterdienst, der hat zum Beispiel auch vor kurzem ein eigenes Infoportal dazu veröffentlicht. Das nennt sich NGP, also Naturgefahrenportal. Und das verknüpft Daten aus ganz vielen verschiedenen Quellen. Also aus den Ländern, aus den Bundesinstituten und von Katastrophenwarnsystemen.
Mhm.
Und dort kann man halt rausfinden, welche Regionen durch Hitze besonders gefährdet sind und wie es um den eigenen Ort steht. Also da werden jetzt auch unterschiedliche Gefahren angezeigt. Also Hochwasser, Sturmfluten, Starkregen und Kälte gehört auch dazu.
Also nicht nur Hitze.
Nicht nur Hitze. Aber das sind wichtige Informationen für das Gesundheitswesen eben auch. Aber da ist auch noch was anderes wichtig.
Heat is also interacting with demographic transitions. So we usually tend to see more deaths and more severe impacts from heat waves and heat exposure in areas which have more elderly populations.
Also das ist Joachim Rockleff, während seiner Rede zur Veröffentlichung des Lancet Countdown Reports für Europa in diesem Frühjahr.
Wichtiger Bericht.
Ein wichtiger Bericht. Der Lancet Countdown Report für Gesundheit und Klimawandel, der wird alle 2 Jahre aktualisiert. Und der schaut sich für unterschiedliche Weltregionen an, wie sich für den Klimawandel relevante Gesundheitsdaten entwickeln. Mhm.
Der forscht aber in Deutschland, der Joachim Rockleff.
Ja, genau, er kommt aus Schweden, man hört es am Namen. Und er forscht jetzt an der Uni Heidelberg zum Klimawandel.
Und das, was er hier sagt, ist ja aber wichtig. Das heißt, man darf nicht nur die Geografie auf dem Zettel haben, er sprach von elderly populations, sondern man muss gucken, je nachdem, in welcher Region man lebt, muss man auch auf die demografischen Faktoren achten.
Ja, ganz genau. Also Hitzewellen sind immer in den Regionen tödlicher, in denen das durchschnittliche Alter höher ist und in denen halt viele ältere Menschen leben. In Deutschland ist das ja zum Beispiel, sind das die Bundesländer, wo nach der Wende halt viele junge Leute halt abgewandert sind. Mhm. Zum Beispiel Sachsen, Brandenburg und östliche Länder, weitere Länder. Und das zeigen eben auch die Daten des Robert-Koch-Instituts für den Verlauf von Hitzewellen, die Todesfälle.
Das heißt also, was genau Krankenhäuser und Praxen tun sollten, um sich vorzubereiten, hängt maßgeblich davon ab, wo ihr Standort ist. Wenn ich jetzt eine Klinik oder Praxis, sagen wir mal, in Cottbus habe, dann muss ich noch mal ein bisschen genauer überlegen. Oder Praxen in der ländlichen Region, wo vielleicht wirklich nur noch alte Menschen wohnen.
Ja, ganz genau. Also wenn sich Praxen oder Krankenhäuser wappnen wollen für die Dinge, die mit dem Klimawandel zusammenhängen in ihrer Region, dann müssen sie sozusagen ja wirklich gucken, wofür ist meine Region eigentlich gefährdet. Ne? Das ist aber nicht nur für die wichtig, sondern das ist auch für Kitas und Pflegeeinrichtungen wichtig. Mhm. Besonders für Pflegeeinrichtungen. Denn da gibt es zum Beispiel jetzt nicht nur der Altersfaktor, sondern da gibt es ja auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel Behinderung.
Mhm. Und zu Extremwetter zählt nicht nur Hitze, du hast das eben schon angedeutet, sondern auch Starkregen und Überflutung zum Beispiel.
Ja, und zwar ganz konkret, da müssen sozusagen auch Krisenpläne für einzelne Einrichtungen erarbeitet werden. Das traurige Beispiel Ahrtalflut noch vor Augen. Und da kam ja zum Beispiel auch in einem Wohnheim für behinderte Bewohner 12 Menschen um, weil sie nicht rechtzeitig gerettet werden konnten. Und da ist es halt umso erstaunlicher, dass die Bundesregierung jetzt plant, die Anpassungsmaßnahmen, die nötig werden, und die Klimaschutzmaßnahmen, die nötig werden, für solche Einrichtungen nicht mehr zu fördern.
Das war mal anders gedacht, oder?
Ja, genau. Und das ist jetzt halt dem Spardruck offenbar geschuldet, dass das jetzt halt auf der Streichliste steht.
Mhm.
Ja, und das ist natürlich auch ein bisschen natürlich ein Zeichen dafür, wie die Prioritäten im Moment gesetzt werden politisch.
Klar. Aber wenn man sich anguckt, wer am vulnerabelsten ist, dann sind das ja gerade Menschen, die in solchen Einrichtungen leben, die nicht gut für sich selbst sorgen können. Ältere, psychisch Kranke, Menschen mit Behinderungen, aber Kitas, hast du auch gesagt.
Ja, Kinder. Kinder werden auch oft vergessen, und deshalb ist ja auch für Kitas sind auch Anpassungsmaßnahmen wichtig. Also besonders ja auch bei Hitze, weil Kinder nicht so gut sozusagen, die haben nicht so ein günstiges Verhältnis von Körperoberfläche zu Körpergewicht und können dann einfach nicht so gut Wärme nach draußen abgeben.
Also ganz physiologisch können die nicht so gut mit Hitze umgehen.
Ganz genau. Mhm. Also sie sind einfach anfälliger dann dafür, und natürlich muss man da auch mehr darauf achten, dass sie genug trinken und die merken es dann halt oft nicht selber, wenn sie Durst haben, wenn ihnen zu heiß wird. Also da muss man halt als Erwachsener ganz gut gucken.
Das heißt, sie nehmen mehr Wärme auf und verlieren mehr Flüssigkeit. Und Schwangere, oder? Hitze erhöht doch auch das Fehlgeburtsrisiko und Frühgeburt auch.
Ja, und da reichen auch sogar schon 2 heiße Tage am Stück, um da zu sehen in den Daten, dass dann vorzeitige Wehen ausgelöst werden. Das sind zum Beispiel Daten aus dem Hamburger Uniklinikum in Eppendorf, die das auch nachweisen.
Aber lass uns mal versuchen, konstruktiv zu gucken, und zwar sehr konkret, wenn es geht, jenseits der großen politischen Entscheidungen. Also was kann direkt vor Ort getan werden? Bleiben wir erstmal beim ambulanten Gesundheitswesen. Im Ahrtal waren auch Arztpraxen überflutet und fielen dann für die Versorgung von Verletzten aus. Das zeigt ja, ich muss mich als Besitzer oder Besitzerin einer Praxis gegen alles Mögliche wappnen. Wie finde ich denn heraus, was ganz konkret für meine Praxis am wichtigsten ist und damit auch für meine Patientin, jetzt jenseits von interaktiven Hitzekarten?
Ja, also neben dem Infoportal des Deutschen Wetterdienstes gibt es auch einen speziell entwickelten Werkzeugkasten für Praxen, eine sogenannte Toolbox, die sich aus einer Studie heraus sozusagen, wo die Forschenden das aus einer Studie heraus erarbeitet haben. Und diese Studie heißt AdaptNet. Und es ist ein Projekt, das sich genau mit dem Thema beschäftigt hat. Also wie können sich Hausarzt- und Facharztpraxen besser auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereiten.
Ah, sehr gut.
Und die Ärztin Alina Herrmann, die wir ja eben schon mal gehört haben, die hat an diesem Forschungsprojekt mitgearbeitet und die sagt, man kann damit zum Beispiel eine regionale Risikoanalyse machen.
Wo ich also auf der Website einfach für meine Kommune nachschauen kann, welche sind die gesundheitlichen Klimarisiken, auf die ich mich einstellen muss. Dann kann ich da eine Basisschulung machen zum Thema Klimawandel und Gesundheit mit dem Schwerpunkt Anpassung. Ich habe Checklisten für meine Praxis, für Extremwetterereignisse, wo ich mich auf Hitzewellen, Stromausfälle, Starkregen etc. vorbereiten kann, zusammen mit dem Praxisteam. Wir haben ein Arzneimittel-Check-up für Hitze, wo eben aktuell die Heidelberger Hitzetabelle drin ist, aber auch nochmal eine Schulung, die man zum Beispiel auch in einem Qualitätszirkel mit Kolleginnen und Kollegen durchführen kann, wo auch nochmal erklärt wird, warum eigentlich Hitze und Medikamente teilweise negativ miteinander interagieren und wie ich da handeln kann, auch mit so einem Algorithmus, der mir nochmal hilft, einen Überblick zu bekommen.
Ja, und alles, was Frau Herrmann hier vorstellt, das lässt sich dann über die Website des Gesundheitsnetzes für Qualität und Effizienz abrufen und ist kostenlos.
Verlinken wir natürlich alles in den Shownotes, wie immer. Wie funktioniert denn die Risikoanalyse genau?
Also zur Risikoanalyse gibt es diese interaktive Karte, die ich sehr nützlich finde. Und da kann man unterschiedliche Gefahren auswählen und unterschiedliche Zeiträume auch
zum Beispiel was?
Ja, also da kann ich dann zum Beispiel sehen, wie das Gesundheitsrisiko durch Hitze in der jüngsten Vergangenheit an meinem Wohnort aussah.
Mhm.
Also zum Beispiel sehe ich dann für Hamburg ein mittleres Risiko.
Klar.
Aber das ändert sich, wenn wir in die Zukunft gucken und zum Beispiel uns für das Jahr 2050 das anzeigen lassen. Und da wird es zum Beispiel für Hamburg das Gesundheitsrisiko durch Hitze extrem hoch sein.
Extrem hoch?
Ja, das sehe ich, wenn ich den Zeitraum halt also so anpasse.
Das heißt, das ist eine Modellierung in die Zukunft?
Ja, das ist eine Modellierung, das ist eine Datenauswertung und eine Modellierung, die Uni Augsburg gemacht hat für das Projekt AdaptNet.
Also,
die ist noch nicht abschließend veröffentlicht, aber da ist eben schon die interaktive Karte einzusehen. Ja, und da sieht man halt eben, dass das Gesundheitsrisiko durch Hitze überall in Deutschland kritisch zunimmt oder extrem zunimmt.
Wie für Hamburg.
Ja, aber nicht überall wird Hitze auch eine extreme Belastung erreichen. Also da muss man unterscheiden. Städte werden stärker von Hitze betroffen sein. Aber auch in ländlichen Regionen wird es ein Problem geben.
Mm.
Der Süden Deutschlands erhitzt sich zwar stärker als der Norden, aber das hängt trotzdem von der Region ab, wie stark. Also es gibt zum Beispiel Landkreise im Norden, die nach dieser Projektion dann heißer werden als manche in Bayern.
Ah, das wusste ich nicht.
Ja,
das ist zum Beispiel?
Erstaunlich, ne? Der Landkreis Lüneburg zum Beispiel im Vergleich zum Landkreis Garmisch-Partenkirchen.
Okay, das wird vermutlich einige überraschen. Welche Gesundheitsgefahren kann man in der Karte denn noch ablesen, abgesehen von Hitze?
Zum Beispiel Luftbelastung durch Ozon, durch Feinstaub, durch Stickoxide und auch durch Allergene. Dann die Waldbrandgefahr und das Überschwemmungsrisiko. Und das Risiko durch von Zecken und Mücken übertragene Erreger.
Okay, da kommt einiges zusammen, worüber wir sogar hier im Podcast auch schon teilweise gesprochen haben.
Ja, ja. Und ich sehe halt noch in der Anzeige, was der Klimawandel insgesamt in meiner Region für die Gesundheit bedeutet. Also da sehe ich dann zum Beispiel für Hamburg einen kritischen Wert, aber für die meisten anderen Regionen in Norddeutschland ein mittleres Risiko.
Weil?
Ja, also das wird durch so einen Skalenwert ausgedrückt, also eine Zahl, die sich aus dem projizierten Risiko ergibt. Und die umfasst dann alle Gesundheitsrisiken, die mit dem Klimawandel steigen. Also in Städten kommt da einfach mehr zusammen. Das Mikroklima bringt einfach höhere Temperaturen, mehr Verkehr gibt es in der Stadt, mehr Schadstoffe und halt eben auch beengte Wohnverhältnisse. Und das heißt, weniger Abkühlungsmöglichkeiten bei Hitze.
Ist einleuchtend. Nochmal zurück zu unserem Fall, meinem Freund, der wegen seiner Depression Psychopharmaka nimmt. Serotoninaufnahmehämmer zum Beispiel, hattest du darüber gesprochen. Es sagt sich ja so leicht, dass seine Ärztin ihn halt vernünftig aufklären sollte. Wie kann man das ein bisschen mehr institutionalisieren, strukturell, also dafür sorgen, dass das standardmäßig passiert?
Ja, das liegt natürlich erstmal in der Hand jedes Arztes, jeder Ärztin, die dann aufklären müssen und sollen und dafür aufmerksam genug sein müssen. Aber es gibt tatsächlich auch dafür ein Werkzeug in der Toolbox, nämlich das sogenannte Infozept.
Ein Infozept? Wie ja, Rezept?
Ich habe eins mitgebracht.
Aha, okay, zeig mal. Das sieht aus wie ein Rezept tatsächlich, so vom Layout. Mit dem Feld oben für Adresse, Kostenträger, versicherte Nummer, Krankenkasse, ganz schön. Es gibt einen QR-Code zu den Hitzewarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Und dann, und das ist wahrscheinlich das, worauf es dir jetzt ankommt, ne? Gibt es verschiedene Dinge, wo der Arzt, die Ärztin ankreuzen kann, was man machen soll. Also passen Sie Ihre Medikamente gegebenenfalls an, täglich wiegen und gegebenenfalls Wassertablette wie folgt anpassen oder so und so oft am Tag Blutdruck messen. Aber auch solche Dinge wie: Kühlen Sie sich mehrfach täglich ab, kalte Fußbäder oder Wadenwickel oder Kühlduschen kann man hier.
Ja, genau. Das sind solche Verhaltensregeln, die man bei Hitze einhalten sollte, um sozusagen eine Verschlechterung auch des Gesundheitszustands zu verhindern, wenn man schon bereits eine Krankheit hat. Ja, und halt eben empfindliche Menschen, ja, denen es halt auch dann bei Hitze einfach wirklich körperlich schlechter geht, können sich natürlich auch an sowas halten. Ne?
Ich sag mal so, das macht pädagogisch quasi auf mich, medizinpädagogisch sozusagen, einen sehr überzeugenden Eindruck, weil es eben nicht so eine unverbindliche, ja, achten Sie einfach darauf, dass Sie genug trinken, sondern es ist sehr konkret zum Ankreuzen, also quasi wie eine Darreichungsform von einem Medikament vermittelt.
Ja, genau. Also man liest ja auch immer wieder, ne, in Artikeln, in der Zeitung und so weiter, stehen ja auch oft solche Verhaltensregeln drin, aber es ist halt nochmal etwas anderes, wenn auch tatsächlich in der Arztpraxis in der Sprechstunde auch dann nochmal darauf hingewiesen wird, weil es dann wirklich eine andere Dringlichkeit bekommt. Ne?
Und konkret zugeschnitten auf den jeweiligen Patienten.
Ja, ganz genau, dass man auch wirklich sich angesprochen fühlt. Und es gibt tatsächlich auch klimasensible Sprechstunden, so nennen die sich, die Arztpraxen anbieten können. Ne? Das machen auch immer mehr Arztpraxen.
Wir hatten vorhin ja ein paar Medikamente erwähnt, die bei Hitze problematisch sein können. Was genau sind da eigentlich die Mechanismen? Warum ist das so heikel?
Ja, also manche Medikamente wirken sich ja auf den Wasserhaushalt aus. Ne? Dass man jetzt zum Beispiel bei Entwässerungstabletten ja dann halt mehr Flüssigkeit verliert. Oder halt eben auch aufs Durstgefühl. Und dadurch kann ein Flüssigkeitsmangel halt einfach befördert werden bei Hitze. Dabei soll man ja eigentlich mehr Flüssigkeit zu sich nehmen. Und andere Arzneimittel können halt eben auch das Hitzegefühl verstärken. Das hatten wir ja auch am Anfang. Oder sie können auch langsamer abgebaut werden bei hohen Temperaturen. Da muss man dann eventuell die Dosis reduzieren. Wenn man zu wenig trinkt, dann kann das eben auch insgesamt auf die Wirkung des Medikaments Einfluss nehmen.
Und dann gibt es natürlich noch andere Medikamente, wo es vielleicht eher auf die Applikationsform ankommt. Also zum Beispiel, wenn Patienten sehr stark schwitzen, kann es eben sein, dass Opioidpflaster nicht gut halten. Das ist das eine Problem, wenn sozusagen da eine Flüssigkeitsfilm dazwischen ist und es gar nicht hält, dass es dann zu wenig wirkt. Oder dass, weil die Haut so stark durchblutet ist, wenn ich ein Pflaster neu klebe, dann die Aufnahme viel höher ist, als eigentlich sozusagen intendiert, sodass man dann auch überlegen kann, muss man quasi in einer starken Hitzewelle dann ein niedriger dosiertes Pflaster kleben oder vielleicht dann doch auf eine orale Gabe umsteigen.
Auch mit Insulin muss man bei Hitze aufpassen.
Also für Diabetiker wichtig.
Ja, genau. Hier kommt nochmal ein anderer Aspekt ins Spiel. Das hattest du vorhin auch schon kurz angesprochen. Das ist nämlich die Lagerung von Arzneimitteln. Und dazu hat Alina Herrmann auch Tipps.
Also wenn das Insulin über 40 Grad gelagert wird, natürlich auch die Wirksamkeit des Insulins an sich nachlassen kann, weil das ja Eiweiße sind, die dann degenerieren. Also das heißt, man sollte eben im Sommer, gerade dann, wenn man auch im Auto ist oder so, wo es auch mal sehr heiß werden kann, gibt es auch so Kühltaschen für die Insulinpens zum Beispiel, wo man die drin mitnehmen kann. Und man sollte natürlich das nicht der prallen Sonne ausliefern, nicht im Auto lassen und so weiter.
Oh ja, wichtig. 40 Grad werden ja draußen in Hitzewellen durchaus mal erreicht. Aber selbst wenn wir nur bei, sagen wir mal, 30, 32 Grad landen, dann gibt es natürlich Räume, die sich deutlich darüber hinaus aufheizen, also auf 40 Grad gutes Stichwort Auto, aber auch Dachgeschossräume, wenn sie schlecht isoliert sind, kennst du, glaube ich.
Das kenne ich, ja. Ich wohne unterm Dach. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal zu prüfen, dann die Apotheke nochmal durchzugehen zu Hause.
Mhm. Wie ist denn eigentlich die wissenschaftliche Grundlage einzuschätzen, auf der die Heidelberger Hitzetabelle beruht? Du hattest vorhin schon gesagt, dass das eigentlich ein relativ schnell gemachtes Ding aus der Not heraus war.
Ja, das hat auch Alina Herrmann eben schon mal kurz erwähnt, dass das eine Literaturarbeit ist, aber dass die Evidenzlage dazu, wie genau sich dann die Medikamente auch bei Hitze verändern, die Wirkung, das ist noch relativ dünn. Mhm. Deshalb gibt es ein neues Forschungsprojekt dazu. Von der Uniklinik in Köln wird das geleitet und die erarbeiten gerade eine neue Medikamentenliste. Mhm. Die Kalor-Liste. Und dahinter steht dann ein anderes Forschungsprojekt, das nennt sich Adaptheat. Und die Kalor-Liste soll dann bis Ende 2026 veröffentlicht worden sein und das Ganze eben auch so aufbereitet, dass das auch PatientInnen gut verstehen können. Das ist natürlich grundsätzlich auch immer noch wichtig, das alles direkt mit den behandelnden ÄrztInnen dann auch zu besprechen. Ne? Also ja, nicht nur im Internet zu recherchieren und sich da was zusammenzusuchen, sondern wenn man Medikamente verschrieben bekommen hat, dann wirklich sich erstmal auch an die Dosierungen halten, die halt der Arzt verordnet hat. Ne?
Nicht selbsttätig aufgrund einer gut verständlichen Tabelle dann an sich selbst Dosierungsänderungen vornehmen, klar.
Ja, genau. Mhm. Trotzdem gibt es auch Medikamente, die man unter Umständen kurzfristig selbst ein bisschen anpassen kann. Okay. Und da hat Alina Herrmann auch ein Beispiel dazu, nämlich Blutdruckmedikamente.
Vielleicht auch relativ naheliegend, dass wenn es sehr warm ist, dann gehen natürlich die Blutgefäße werden weit, um die Wärme abzugeben. Und das geht meistens damit einher, dass der Blutdruck sinkt. Das beobachtet man auch generell, dass der Blutdruck im Sommer bei vielen, nicht bei allen Patienten, aber so bei 2/3 der Menschen ist der Blutdruck im Sommer niedriger als im Winter. Und da ist es zum Beispiel so, wenn man das weiß und von sich selber so kennt, dann kann man da durchaus mal mit seinem Arzt darüber sprechen, ob es unter Umständen im Sommer sinnvoll ist, entweder eine leichte Dosisreduktion vorzunehmen von Blutdruckmedikamenten oder eben indem man auch Blutdruckmedikamente sind ja auch Medikamente, die relativ kurzfristig wirken, die jetzt nicht so eine lange Halbwertszeit haben, dass man da unter Umständen auch sagt, okay, ich messe eben meinen Blutdruck etwas regelmäßiger im Sommer und nehme dann dementsprechend dann vielleicht auch mal eine halbe Tablette weniger von einem Medikament. Das ist möglich, aber kleines Kabe, also immer bitte erst mit dem Arzt besprechen, wie der das sieht und ob der da einverstanden ist. Und vor allen Dingen auch ist es da auch wichtig, seinen Körper gut zu kennen und zu wissen, ob das auf einen zutrifft, weil nicht alle Menschen so reagieren auf Hitze.
Interessant. Wir kennen ja sicher fast alle jemanden, der Blutdrucksenker nimmt, weil viele ältere Menschen davon betroffen sind. Ich muss aber sagen, ich habe in der Familie ehrlich gesagt noch nie davon gehört, dass das mal ein Thema war in der Hausarztpraxis. Wie ist das denn konkret in der Hitzewelle? Was leisten Praxen da?
Ja, das Interessante ist, dass in Hitzephasen eher wenig los ist.
Ah, okay.
Also Alina Herrmann arbeitet selbst gar nicht als Hausärztin im Moment, aber sie ist in ihrer Funktion viel mit Kolleginnen in Kontakt und sagt, dass viele Leute dann erstmal zu Hause bleiben. Die sollen ja auch bei großer Hitze gar nicht unbedingt das Haus verlassen.
Stimmt.
Wenn es draußen heißer ist als in der Wohnung. Sie sagt aber auch, dass es hierzu nicht so richtig viele Daten gibt und auch keine Studien. Man weiß also letztlich nicht so ganz genau, wie viel medizinische Hilfe in Hitzewellen gesucht wird.
Aber bei Krankenhäusern müsste die Datenlage ja eigentlich besser sein, oder?
Ja, schon, aber das klärt noch nicht alle Fragen dazu.
Wir wissen aber zumindest für Herzerkrankungen, dass zum Beispiel wir immer sehen, dass die Mortalität durch zum Beispiel Herzinfarkte in Hitzewellen ansteigt, aber dass die Hospitalisierung für kardiologische Erkrankungen nicht ansteigt. Und da gibt es eben oft auch diese Theorie, dass sozusagen die Leute dann einfach zu Hause versterben.
Also im Grunde erhöhen die sogenannten Volkskrankheiten auch das Risiko, durch den Klimawandel in Gesundheitskrisen zu geraten. Und das betrifft halt viele Menschen.
Das ist ja aber auch ein strukturelles Problem. Auch da können wir ja gucken, welche Ideen es gibt, um besser mitzukriegen, wann alleinlebende Menschen bei Extremwetter Hilfe brauchen. Das muss ja nicht so bleiben. Da reicht vielleicht auch der aufmerksame Hausarzt, die Hausärztin gar nicht aus und kann das womöglich gar nicht leisten.
Ja, ganz genau. Also Hausarztpraxen haben ja nicht das Problem, dass sie zu wenig zu tun haben. Also das heißt, dass es auch sozusagen eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Und Da sieht man zum Beispiel am Beispiel Paris, wie das so laufen kann. Da waren ja 2003 in so einer extremen Hitzewelle tausende Menschen gestorben.
Und die haben das wirklich ernst genommen, die Lehren aus dieser schlimmen Hitzewelle, die wirklich zu Toten geführt hat. Und man hat eben gesehen, dass 90% aller Menschen, die in dieser Hitzewelle gestorben sind, alleinlebende Menschen waren. Also das heißt, Einsamkeit, Isolation ist ein Faktor, den wir auch noch gar nicht so richtig auf dem Zettel haben.
Ja, darüber, was man daraus gelernt hat, hat mir jetzt Anne Hübner mehr erzählt. Sie ist Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin. Und hat davor als Krankenschwester angefangen im Krankenhaus. Und inzwischen ist sie aber auch ausgebildete Klimamanagerin.
Die haben gesagt, die haben jetzt einen Hitzeschutzplan, wo wirklich öffentlich informiert wird, wo man sich hinbegeben kann. Dann stellen plötzlich Hotels ihre gekühlte Lobby oder Bankschalterhallen ihre Eingangsbereiche zur Verfügung, dass man sagt, hier können sie sich tagsüber aufhalten, wenn ihre Dachgeschosswohnung ihnen zu heiß wird. Dann kann man eventuell so Early Response Teams aus Krankenhäusern dahin schicken mit Infusionslösungen oder einfach zu gucken, wer ist denn hier wirklich krank? Wer hat Fieber und wer ist einfach nur überhitzt? Und damit dann eben schon einen Schritt vorher einzugreifen und zu sagen, wir haben die Leute im Blick. Und dann ist letzten Endes die Aufgabe eines Hausarztes, sich vielleicht eine Liste von seinem Patientenstamm zu erstellen und zu sagen, ich habe 10 Menschen, von denen weiß ich, die leben allein in prekären Wohnverhältnissen, isoliert von Nachbarschaft und haben keine Angehörigen. Und die rufe ich vielleicht zwischendrin einmal an. Oder in Frankreich hat man es so gemacht, dass man gesagt hat, die Postboten kriegen eine Liste mit und auf ihrem Rundgang sollen sie bei Hitzewellen an den Türen klingeln. Einfach zu gucken, macht da noch jemand auf? Und wenn nicht, da jemanden hinzuschicken, der dann möglicherweise die Person vorfindet in einem Zustand, wo man ihr noch helfen kann.
Das finde ich eigentlich ein relativ cooles Prinzip mit den Postboten. Sehr pragmatisch.
Ja.
In Deutschland gibt es ja auch Hitzeschutzpläne. Die Bundesländer sind dazu verpflichtet, seit der Verabschiedung des Klimaanpassungsgesetzes vor 3 Jahren, also 2023. Wie sehen die eigentlich aus? Da spielen Postboten wahrscheinlich keine Rolle, oder? Leider?
Ich wüsste nichts davon, als wenn es so wäre. Aber also die Hitzeaktionspläne, die sollen halt auch auf diesen regionalen Klimarisikoanalysen basieren. Mhm. Und meistens wird das von den Gesundheitsämtern so koordiniert.
Das heißt, lass mich raten, da kommen ganz unterschiedliche Konzepte daraus.
Ja, das kennt man ja schon.
Föderalismus.
Ja, das ist ja einerseits auch sinnvoll, weil es auch unterschiedliche Bedingungen vor Ort gibt. Aber wenn in den Kommunen Geld fehlt für aufwendigere Koordinierung, dann kann am Ende auch einfach übrig bleiben, dass die Bevölkerung mit Flyern oder so informiert wird, was sie bei Hitze halt selbst tun kann.
Das bringt vermutlich eher nicht so viel.
Naja, also Aufklärung der Bevölkerung ist schon wichtig, aber die eigentliche Arbeit ist ja, dass die unterschiedlichen Gesundheitseinrichtungen wissen, was sie tun müssen, wenn halt bestimmte Warnstufen ausgerufen werden, um dann auch besonders gefährdete Menschen auch wirklich zu erreichen.
Das heißt, das scheint mir dann aber wieder vor allem eine Aufgabe zu sein, die von Entscheidungen außerhalb des Gesundheitswesens abhängt, also eigentlich von politischen Entscheidungen.
Ja, das hängt sehr stark von den Kommunen ab und auch von einzelnen Personen da teilweise. Also wie gut die Pläne in die Umsetzung dann kommen. Aber das muss sich hier auch gar nicht nur negativ anhören.
In einigen Kommunen und auch einigen Bundesländern ist wirklich wahnsinnig viel passiert. So Baden-Württemberg zum Beispiel ist da wirklich ein sehr gutes Beispiel. Die haben das tatsächlich jetzt auch, die Klimaanpassungsstrategien der Kommunen in Baden-Württemberg, die müssen Gesundheit auch mit drin haben. Also da ist wirklich viel passiert. Oder auch der Hamburger Hitzeschutzplan, finde ich, ist sehr gut. Hat auch diese ganzen sozialen Komponenten mit drin. Das ist ja auch noch was, die sozialen Ungleichheiten spielen eine große Rolle.
Das ist Dorothea Baltrux und sie ist Leiterin des Centers for Planetary Health Policy in Berlin. Das ist ein Think Tank, der sich für Klimaschutzmaßnahmen einsetzt und auch die Politik berät. Und sie führt jetzt hier Baden-Württemberg als Positivbeispiel an, weil dort unterschiedliche Initiativen aus dem Gesundheitswesen schon wirklich viele Dinge anstoßen konnten. Und auch, weil das die Landesregierung halt aktiv unterstützt.
Und was findet sie an dem Hamburger Hitzeschutzplan so positiv?
Ja, da wird halt auch mit den Sozialpartnern in den Stadtteilen zusammengearbeitet. Und so versucht man eben auch die, die schwer erreichbar sind, zu erreichen. Und das sind halt eben zum einen Menschen, die psychisch stark belastet sind und schnell damit überfordert, wenn sich was in ihrer Umgebung ändert. Und bei Hitze wird ja auch die psychische Belastung immer noch weitgehend unterschätzt. Dabei kennen wir das ja alle, dass wir halt, wenn wir uns nicht entziehen können, halt auch schneller auf 180 sind.
Klar, Hitze macht aggressiver.
Hitze macht aggressiver und das ist das eine. Aber wir resignieren auch schneller bei Hitze und dann hält uns eben die Selbstfürsorge auch viel schwerer. Und das trifft psychisch belastete Menschen halt viel härter. Mhm. Und das sind zum anderen halt aber auch oft genau die, die in den Wohnungen leben, die sich sehr aufheizen. Mhm. Und weil da ja eben auch wenig in die Bausubstanz investiert wird. Und da gibt es halt eben auch ganz bestimmt ganz viele Überschneidungen.
Klar, aber das scheint schon sehr anders zu sein als in Frankreich, oder? Was hier gemacht wird.
Ja, in Deutschland ist man halt noch in einer anderen Phase. Okay. Also hier arbeitet man halt jetzt erstmal oft daran, dass die Warnsysteme gut funktionieren und dass kühle Räume ausgewiesen werden können und die dann auch halt alle nutzen können, also zum Beispiel Kirchen.
Mhm. Also da ist praktisch noch Luft nach oben für Phase 2, wo es dann konkreter und praktischer werden könnte, wie am Beispiel der Kirchen als ein Beispiel gesagt oder wie in Frankreich.
Ja, und das ist halt eben im Gesundheitswesen, hier in Deutschland, das ist halt eher auf Akutmedizin ausgelegt, also auf die Behandlung von Verletzungen und Gesundheitskrisen, die dann halt konkret eintreten und nicht so sehr darauf, auf sich auf was etwas vorzubereiten oder was vorzubeugen. Und die langfristige Begleitung von chronisch kranken Menschen, also das Krankenmanagement, das klappt ja in Normalzeiten auch oft schon nicht so, wie man sich das eigentlich wünscht. Ne? Da wird es halt spannend zu sehen, wie sich das Gesundheitswesen dann sozusagen unter Klimastress weiter verbessern könnte.
Jetzt haben wir uns die Praxen und die Privatsituation angeguckt von den PatientInnen. Lass uns doch jetzt mal über Krankenhäuser und andere stationäre Einrichtungen sprechen, zum Beispiel Pflegeheime.
Ja, dann gebe ich dir direkt dazu mal ein Beispiel. Also stell dir mal vor, du besuchst deine Großmutter im Krankenhaus und du findest sie in einem Zimmer vor, in das die Sonne so richtig schön reinknallt. Mhm. Und am Tag davor hatte sie eine Herz-OP und du siehst, dass es ihr wirklich schlecht geht. Also sie schwitzt stark, sie hat einen roten Kopf und atmet flach. Und so richtig ansprechbar ist sie auch nicht. Und dann, ja, wenn du ihr Fragen stellst, reagiert sie eigentlich nicht so ganz gut und hat kaum Kraft zum Sprechen. Mhm. Und das ist ja auch kein Wunder, weil im Zimmer ist es heißer als 35 Grad.
Extrem stickig.
Und die Luft ist stickig. Du machst dir also große Sorgen und du fragst im Stationszimmer nach, ob es eine Möglichkeit gibt, das Zimmer zu kühlen. Also Jalousien zum Beispiel oder ein Ventilator oder vielleicht eine Klimaanlage. Mhm. Aber alles Fehlanzeige. Und deswegen bittest du das Pflegepersonal, deine Großmutter in ein kühleres Zimmer zu legen. Aber auch das geht nicht, weil es keins gibt. Die Bettenzimmer sind nämlich alle auf der Südseite.
Worüber man sich auch eine Zeit lang mal gefreut hätte, vermutlich, weil ich spinne das Szenario mal weiter. Als das Krankenhaus gebaut wurde, galt das als erstrebenswert, nehme ich an. Helle Zimmer mit großen Glasflächen, schöner Blick ins Weite, ist natürlich gut für die Seele, wenn man da schon krank liegen muss.
Absolut.
Und findet man zu anderen Jahreszeiten natürlich auch nach wie vor gut. Muss ich mir das aber tatsächlich in der Mehrheit der deutschen Krankenhäuser so vorstellen an Hitzetagen, dass das genauso passieren kann?
Naja, da ist es auch wieder so, wie man sich denken kann. Die Lage ist sehr unterschiedlich. Mhm. Und wie gut der Hitzeschutz in den Kliniken klappt, das hängt halt eben auch ganz viel mit den strukturellen Faktoren vor Ort zusammen. Ja. Also, wo steht die Klinik und wie alt ist das Gebäude? Zu welcher Klinikart gehört das Haus? Das ist auch wichtig. Also, ist es eine Uniklinik oder ein Haus in kommunaler oder kirchlicher Trägerschaft? Oder gehört es vielleicht zu einem Klinikkonzern? Mhm. Das entscheidet halt eben maßgeblich mit darüber, wie viel Geld ein Krankenhaus zur Verfügung hat, um es auch in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren.
Mhm. Und das Geld dafür müssen die Kliniken aus den Patientenbehandlungen erwirtschaften?
Ja, also da sind eigentlich die Bundesländer zuständig für. Das Schlagwort dafür ist duale Finanzierung. Und das bedeutet, dass die Investitionen, die die Kliniken machen müssen, in die Bausubstanz zum Beispiel, dass die halt von den Landesregierungen halt eben gefördert werden. Also die müssen schon einen eigenen Anteil leisten, aber sie kriegen dann eben eine Förderung vom Land. Aber da ist es halt in den letzten Jahren immer so gewesen, dass die Länder viel zu wenig investiert haben. Und die Kliniken dann eben auch anteilig mehr von den Kosten selbst stemmen mussten. Und das bedeutet eben, das Geld kommt an aus den Patientenbehandlungen. Ja, und deswegen ist es halt eben auch so, dass die Modernisierung, die halt an vielen Stellen auch nötig ist, ja, dann halt eben verzögert nur passiert, weil ja viele Kliniken ja auch schon in die Jahre gekommen sind. Ja. Und ein Problem ist halt eben auch, dass wenn man das Geld aus den Patientenbehandlungen nehmen muss, dass das Abrechnungssystem mit den Krankenkassen dafür eigentlich ja nicht ausgelegt
ist. Du meinst die Behandlungspauschale?
Ja, ganz genau. Also jede Klinik bekommt ja eine Pauschale für eine bestimmte Behandlung und die ist immer gleich. Ja, und ein Krankenhaus verdient umso mehr, je besser es in der Lage ist, die Behandlung dann möglichst effektiv zu machen. Und welche Folgen das hat, darüber könnten wir jetzt länger reden. Aber wichtig ist für unser Thema, dass viele schon damit kämpfen, den laufenden Betrieb ausreichend finanzieren zu können. Und da ja viele Kliniken schon aus den 70er oder 80er Jahren des letzten Jahrhunderts stammen, also schon 40, 50 Jahre alt sind, dann schleppen die halt eben auch so einen Sanierungsstau mit sich rum.
Und für die ist es dann schwer umzubauen, weil sie das Geld dafür kaum aufbringen können. Was kann die Lösung sein?
Also die geplante Krankenhausreform, die bringt das Thema auf jeden Fall voran.
Inwiefern?
Ja, also die Länder bekommen strengere Auflagen, auch wenn es um die Frage geht, welches Krankenhauskonzept an welcher Stelle sinnvoll ist.
Ach so, du meinst, weil Unikliniken können alles, das ländlich gelegene Krankenhaus muss aber nicht alles können, wenn die nächste Uniklinik eine halbe Stunde entfernt ist, das meinst du?
Ja, und wenn jetzt nicht mehr jede Behandlung von jeder Klinik angeboten wird, sondern wenn es dafür Auflagen gibt, die für mehr Qualität sorgen sollen, dann spart das zum einen Geld. Es reduziert aber auch den Ressourcenverbrauch und damit Treibhausgase. Und der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen hat in einem Gutachten von vor 3 Jahren, also 2023, festgestellt, es macht auch krisenfester. Viele Häuser setzen deshalb auf so eine Kombination aus organisatorischen und baulichen Maßnahmen.
Was meinst du mit organisatorischen Maßnahmen?
Also das basiert zum Beispiel auf sogenannten Heatmaps. Und dafür macht sich die Klinik dann ein Bild über die Räume, die sich bei heißen Temperaturen draußen auf 35 Grad oder mehr erhitzen. Und für diese Räume greift dann so ein Belegungsstopp. Also vor allen Dingen Patienten und Patientinnen, die sich nicht selbst bewegen können, die immobil sind, die sollten dann eben nicht in diesen betroffenen Zimmern untergebracht werden.
Da kann dann aber streng genommen ja auch wiederum Bettenmangel entstehen, oder nicht?
Ja, könnte man denken. Aber im Sommer ist auch Urlaubszeit und da finden auch weniger geplante OPs statt. Okay.
Stimmt,
und schon allein, weil das Personal ja auch dann nicht so auf Notfälle reagieren kann, wenn jetzt alles voll ist mit geplanten OPs, wird halt auch je nach Dienstplan, der ja dann auch ausgedünnt ist im Sommer, dann halt eben auch weniger geplant. Aber problematischer ist halt, wenn es schon früh im Jahr heiß ist.
Das so wie ja, jetzt gerade.
Ja, ganz genau.
Hatten wir auch im Mai schon über 30 Grad.
Ja. Und das kann dann in einer Klinik, die in einem dicht bebauten Gebiet steht, ein größeres Problem sein, weil ja das Mikroklima im Straßenzug dafür sorgt, dass sich um das Gebäude herum auch die Hitze staut. Und das ist übrigens nicht nur für die PatientInnen ein Problem.
Stimmt. Daran denken wir gar nicht immer sofort, ne? Dass das Personal in so einer Hitzephase ja mit betroffen ist.
Ja.
Gerade in der Pflege, wo man an manchen Tagen kaum dazu kommt, regulär Pause zu machen oder sich mal 5 Minuten hinzusetzen. Und dann fallen mir gerade auch OPs ein oder auch Isolierstationen, wo man dann obendrein als Pflegekraft noch Schutzkleidung tragen muss, die extrem heiß ist. Was gibt es denn da für Lösungsansätze fürs Personal?
Ja, also in diesen Räumen sind oft besser klimatisiert, aber also es gibt halt einfach den Bedarf, dann auch Zimmer, die so heiß werden, dann halt eben auch sich anzugucken, ob man da was machen kann. Also davon profitieren ja dann letztlich auch alle, eben auch das Personal. Und zu den klassischen Dingen, da gehört halt eben, dass man von außen halt eine Beschattung anbringt, also Jalousien oder Sonnensegel. Aber den Effekt von Grünflächen rund ums Gebäude sollte man ja auch nicht unterschätzen. Bäume zum Beispiel.
Und Entsiegelung, oder?
Ja, genau. Also wenn möglich, dann kann man Parkflächen vor der Klinik entsiegeln und dann statt Asphalt Lochplatten nehmen. Das hat dann auch den zusätzlichen Vorteil, dass Regenwasser gespeichert werden kann im Erdreich, was eben dann bei steigenden Temperaturen verdunstet und dadurch auch das Mikroklima wieder so ein bisschen beeinflusst.
Und was ist eigentlich mit Klimaanlagen? Kommt man vielleicht nicht drum rum?
Kommt man vielleicht nicht drum rum, aber die sind zweischneidig, weil sie ja auch den Energieverbrauch erhöhen. Und das kostet ja auch im laufenden Betrieb dann mehr Geld. Und vor allem, wenn sie nicht mit Photovoltaikanlagen betrieben werden, dann ist es halt auch kontraproduktiv. Anne Hübner, die ist ja Klimamanagerin, die haben wir eben auch schon mal gehört, die sieht deshalb Klimaanlagen ziemlich kritisch. Sie ist übrigens auch wissenschaftliche Mitarbeiterin bei CLIMAC und diese Abkürzung steht für Kompetenzzentrum für klimaresiliente Medizin und Gesundheitseinrichtungen. Mhm. Und dieses Zentrum vernetzt 400 Krankenhäuser und Reha-Kliniken und fast 2000 Pflegeeinrichtungen und berät die auch. Und Anne Hübner nennt ganz interessante Alternativen zur Klimaanlage.
Jeder ruft nach Klimaanlagen, aber erstens ist das oft baulich gar nicht möglich, die einzubauen. Dann ist es zwar enorm teuer und drittens feuern wir die Klimakrise dann wieder an, indem die Energiepreise oder der Energieverbrauch um ein Drittel in die Höhe geht. Da gibt es tatsächlich Kliniken auch aus unserem Verbund, die gesagt haben, wir testen einfach mal auf so einer Station unterschiedliche Angebote, also von kühlenden Vorhängen, die man befeuchten kann oder nach außen reflektierende Materialien haben, bis hin zu speziellen Anstrichen. Es gibt Klimafarben, die dazu führen, dass ein Raum sich nicht so aufheizt, bis hin zu speziellen Kleidung, Kühlkleidung, die dann die Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt wird, die besonders betroffen sind, Kühlwesten oder Armbänder oder Bandanas, wo das Menschen an sich gar nicht erst so warm werden. Und dass man das dann am Ende mal gegeneinander vergleicht, was hat am meisten Effekt gehabt. Und das wird dann hoffentlich auch so veröffentlicht, dass andere Kliniken da ihren Mehrwert draus haben.
Vielleicht jetzt hier nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Also es gibt ja zwei wichtige Herausforderungen durch den Klimawandel. Mhm. Einmal den Klimaschutz und das andere die Klimaanpassung. Mhm. Und wir sprechen hier jetzt vor allem über die Klimaanpassung, die ja paradoxerweise dadurch erst richtig wichtig wird, weil wir mit dem Klimaschutz nicht so schnell vorankommen.
Ja, stimmt. Wie groß ist denn da eigentlich die Rolle des Gesundheitssystems anteilig betrachtet, also bei der Frage des Klimaschutzes?
Ja, das Gesundheitswesen trägt selbst etwa so 5-6% Oha. Zu den Treibhausgasemissionen in Deutschland bei. Das
ist gar nicht so wenig.
Nee, das ist ein ziemlicher Batzen. Und das heißt halt auch, Kliniken, Praxen und Heime, die sollten schon zusehen, dass sie die Erderhitzung nicht noch selbst mit ankurbeln, wenn sie sich dann an die veränderten Umweltbedingungen anzupassen versuchen. Also bei der Klimaanpassung sollte man den Klimaschutz auch immer mit oben auf der Liste haben.
Ich kann mir vorstellen, dass da zum Teil aber schwierige Abwägungen getroffen werden müssen. Wir haben jetzt viel über ältere Gebäude gesprochen und auch wenn es Alternativen zu Klimaanlagen gibt, sind die ja vielleicht nicht für alle umsetzbar. Kann man denn in neuen Gebäuden auf Klimaanlagen verzichten?
Anne Hübner sagt, dass Bettenhäuser heute immer Richtung Norden ausgerichtet werden, wenn man neu baut.
Einfach zu sagen, das ist nicht mehr das Erstrebenswerteste, dass alle Leute im Sommer von der Sonne beschienen werden in den Betten Hochhaus und da nicht vor der Wärme flüchten können. Und sowas zu berücksichtigen bei Neubauten, da sind die in Skandinavien schon relativ weit. Da wird tatsächlich beim Krankenhausneubau immer so ein Green Hospital Standard angesetzt mit Fassaden, Photovoltaik, mit Geothermie, Passivhaus Standard. Das würde ich mir eben auch wünschen, dass das bei uns Einzug hält.
Aber du sagtest doch, dass eigentlich eine Ausrichtung nach Norden schon Standard ist, auch bei uns. Woran hapert es denn dann noch genau?
Ja, also der Neubau von Krankenhäusern ist halt sehr komplex. Und da kann es eben auch schon mal länger dauern. Und eben das ist ein Verzögerungsfaktor.
Was wir eben auch sehen, ist, in der Regel dauert das mehrere Jahre oder Jahrzehnte. Das heißt, in dem Moment, wo das Haus dann das Bettenhaus angefangen wird zu bauen, beziehen wir uns schon auf den Standard von vor 10 Jahren, weil die Planungsphase so lang ist.
Okay. Ja, und bei Neubauten gibt es halt Konzepte, die ohne zusätzlichen Energieverbrauch auskommen, auch bei der Kühlung von Räumen. Also zum Beispiel sogenannte Betonkernaktivierung.
Was ist das?
Ja, da werden Wasserleitungen in den Beton mit verbaut und die Gebäudemasse kühlt dann die Räume bei heißen Temperaturen passiv. Und oft gibt es auch Lüftungskonzepte, in denen die Luft durch den kühlen Keller geleitet wird.
Also passive Kühlungsstrategien. Damit werden ja nicht nur Treibhausgase eingespart, sondern auch Kosten.
Ganz genau.
Du sprachst aber eben auch noch von den organisatorischen Maßnahmen. Was versteht man denn darunter, wenn man es aufs Personal bezieht?
Da geht es dann um die Frage, wie sich medizinische und pflegerische Versorgung so strukturieren lässt, dass das Personal auch und auch andere Ressourcen geschont werden können. Also zum Beispiel, dass bestimmte Tagesordnungspunkte bei der Pflege oder bei der Therapie verlegt werden, wenn es besonders heiß ist, also zeitlich oder örtlich verlegt.
Bei Starkhitze findet das Gehtraining nicht im Treppenhaus mit Südfenstern statt, sondern möglicherweise im Keller. Oder irgendwelche anderen anstrengenden Prozesse werden einfach in die Abendstunden gelegt, dass Patienten vielleicht gewaschen werden, wenn es nicht so heiß ist, dass man eben nicht noch in seiner Plastikkleidung daneben steht.
Puh. Ja, da sagt Anne Hübner auch, dass man ja eigentlich auch Dinge aus der Corona-Zeit übernehmen kann. Also da gab es zum Beispiel so doppelte Dienstplanungen für unterschiedliche Szenarien. Also für den Fall, dass ein normales Patientenaufkommen herrscht und oder dass mehr PatientInnen versorgt werden müssen als üblich. Und das kann man eigentlich auch so modifizieren, dass man Personal und Patienten wohl gleichzeitig schützt.
Sag mal ein Beispiel dafür.
Also zum Beispiel, wenn es viele ältere Patienten auf Station gibt, die bei Hitze zum Trinken angehalten werden müssen. Und das aber mit der vorhandenen Personaldecke nicht sichergestellt werden kann. Dann kann man halt überlegen, ob man Infusionslösungen einsetzt. Und das entlastet auch die älteren Menschen, denn sie haben oft nicht ausreichend Durst und sind dann vielleicht durch eine OP geistig nicht so auf der Höhe oder sie haben bereits eine Demenz. Und da nervt natürlich in Anführungsstrichen nicht dauernd jemand mit der Aufforderung zum Trinken. Und Menschen, die schon in eine Dehydrierung kommen, die klären dann auch schneller wieder auf. Mhm. Ja, und noch was. Also die Dienstpläne in Hitzephasen, die sollten mehr Puffer für Pausenzeiten enthalten. Mhm. Also statt einmal eine halbe Stunde, zweimal eine halbe Stunde während des Dienstes. Und am besten auch in einem kühlen Pausenraum, der dann vielleicht auch gekühlte Getränke hat oder die Möglichkeit, die Unterarme oder Waden zu kühlen mit kalten Wickeln. Mhm. Also das sind so Beispiele, wie man den Klinikalltag anpassen kann.
Jetzt ist ja Zeit was nicht gerade im Überfluss vorhanden ist in der Pflege. Deshalb würde ich denken, je strukturierter man sowas angeht, umso weniger zufällig passiert so eine Anpassung. Also wenn man das jetzt den Krankenhäusern überlässt, den Kliniken und denen, die die Dienstpläne schreiben, die haben wahrscheinlich eigentlich relativ wenig Spielraum, stelle ich mir vor. Du hast gesagt, Anne Hübner ist Klimamanagerin. Gibt es das eigentlich regelhaft an deutschen Kliniken?
Ja, also Klima- oder NachhaltigkeitsmanagerInnen sind sozusagen Beauftragte für Klimaschutz und Klimaanpassung in Krankenhäusern, in Reha-Kliniken und auch in Pflegeeinrichtungen. Und nein, da gibt es bisher keine gesetzliche Vorschrift dazu, so eine Klimamanagerin zu beschäftigen.
Anders als zum Beispiel eine Hygienebeauftragte oder einen Brandschutzbeauftragten.
Die gibt's. Ja, genau. Die gibt's. Und das heißt, damit es so eine Rolle in einer Klinik gibt, braucht es ein gewisses Eigeninteresse der Klinikleitung und oder eine Belegschaft, die das einfordert. Mhm. Denn eine Klinik kann ja die Stelle am ehesten dadurch refinanzieren, dass der Klimamanager auch Maßnahmen anstößt, die helfen, Kosten zu sparen. Also zum Beispiel den Energieverbrauch drosseln, Treibhausgase einsparen und damit auch extra Kosten für den CO2-Preis. Mhm. Aber auch der Einkauf von Verbrauchsmaterial, den kann man ja ressourcenschonender gestalten und dafür sorgen, dass weniger Essen weggeschmissen
wird. Oh ja, zum Beispiel.
Das sind Co-Benefits, die dann auch für Patientinnen eine direkte Rolle spielen.
Das mit dem Essen ist sehr einleuchtend, finde ich, gesünderes Essen. Aber wo sind denn die größten Co-Benefits zu holen? Also welche Bereiche sind am wichtigsten, am effektivsten aus Sicht so einer Klimamanagerin?
Ja, was am wichtigsten ist, lässt sich vielleicht nicht so leicht beantworten, aber da kommen ja dann wieder die Standortfaktoren rein. Mhm. Aber ich habe auch Anne Hübner gefragt, womit sie anfangen würde, wenn sie neu als Klimamanagerin in einer stationären Einrichtung beginnen würde. Und da hat sie mir gesagt, mit Verpflegung und Mobilität.
Einfach zu sagen, gesunde Verpflegung, überwiegend pflanzenbasiert im Sinne Planetary Health Diet, also Fleischanteil reduzieren, aber auch ein Waste Management durchführen. Das führt schon mal dazu, dass Klimaschutz adressiert wird, aber eben auch gesundere Verpflegung für Mitarbeitende und PatientInnen zur Verfügung gestellt wird. Und jedes Krankenhaus hat, was noch nie so ein Waste Management durchgeführt hat, die Möglichkeit, 30-50% Speisenreste, die am Ende in die Tonne gehen, einzusparen. Und da kann man dann auch schon wieder sagen, das ist eigentlich eine Maßnahme, die Geld einspart, die man dann vielleicht für besser oder höherwertige Lebensmittel einsetzen kann.
Da sagt sie genau das, was ich eben aus dem Bauch raus auch sofort gemeint habe. Gesundes Essen im Krankenhaus ist ja nochmal ein Thema für sich. Genau. Und wenn man da so eine Win-Win-Situation schaffen könnte, das wäre natürlich echt wertvoll. Was gehört denn noch zu so einem Waste-Management dazu?
Ja, das ist ein übergeordnetes Konzept, was nicht nur die Abfallmengen in der Küche betrifft. Aber wir denken ja bei Klimaanpassungen oft, dass es zusätzliche Maßnahmen braucht. Mhm. Und vergessen, wie wichtig es ist, auch Ressourcen einzusparen. Also möglichst gut Haus zu halten, sich Gedanken zu machen, was brauche ich wirklich. Denn je weniger ich angewiesen bin auf Lieferanten und andere externe Faktoren, umso eher komme ich durch eine Krise, die durch Naturgewalten dann ja auch entsteht.
Oder Kriege oder Pandemien.
Ja. Anne Hübner erklärt das auch, also wie Waste Management in der Küche aussehen kann.
Küche möchte ja auch effizient arbeiten und wenn man da die Tellerrückläufe sich anschaut und sagt, es bleiben immer 5 Kartoffeln zu viel auf der geriatrischen Station, weil alte Menschen gar nicht so viele Kartoffeln essen, dann kann die Küche von vornherein die Teller anders bestücken. Das ist ja im Interesse aller Beteiligten.
Aber es geht vermutlich nicht nur um Essensreste, oder? In Kliniken entstehen ja auch gewaltige Abfallmengen aus Hygienegründen.
Ja, das ist in Kliniken ein großes Thema. Viele Kliniken haben ja nicht mehr die Möglichkeit, zum Beispiel Instrumente im Haus direkt zu sterilisieren. Mhm. Und viele haben auch keine eigene Küche mehr.
Mhm.
Das ist ja so im Zuge dieser Outsourcing-Welle damals so gekommen, dass halt viele Bereiche aus den Kliniken ausgegliedert wurden. Und ja, vor allen Dingen auch bei privaten Kliniken ist das so. Inzwischen gibt es dafür aber auch wieder mobilere Lösungen, also dass man sozusagen zum Beispiel für die Sterilisation dann so, wird dann so wie so ein Lastwagen angefahren vor die Klinik. Aber die Frage ist halt eben auch, ob es nicht besser wäre, solche Einheiten wieder direkt in die Klinik zu holen.
Dauerhaft.
Genau, damit man das halt eben auch direkt im Haus wieder sterilisieren kann. Das ist ja auch ein Resilienzfaktor. Mhm. Also das reduziert auch den Bedarf an Einmalverpackung.
Und an Transportwegen vermutlich genau. Ja auch.
Mhm.
Kliniken brauchen ja eine Menge Dinge, Stichwort Einmalverpackung, nicht nur OP-Besteck, Spritzen und Medikamente. Welche Konzepte gibt es denn, um den Einkauf nachhaltiger zu gestalten?
Ja, da sagst du was. Also es gibt so einen Trend, alles einzeln zu verpacken. Aber es gibt auch vieles als Zehnerbündel. Also beispielsweise gab es früher standardmäßig so 10 Mundpflegeschwämmchen in einer Tüte. Und heute ist es eher so, dass jedes einzeln verpackt ist. Und sowas ist halt eben dann auch eine Frage der Kommunikation. Also wenn es eine Klimamanagerin im Haus gibt, dann gibt es auch eine Ansprechpartnerin dafür. Wenn das jetzt zum Beispiel in der Pflege jemandem auffällt, dass sich da halt eben alle in Einzelverpackungen verwandelt haben. Und oft ist es ja auch ein Kostenfaktor, dass man dann Geld sparen kann, wenn man das bündelweise kauft. Also verpackungsarm einzukaufen und auf den CO2-Fußabdruck zu achten von den Produkten, das ist halt schon erstrebenswert und darum kümmern sich dann ja eben auch die KlimamanagerInnen.
Aber sag mal, Anne Hübner hatte vorhin auch Mobilität gesagt.
Ja, da geht es dann jetzt natürlich einfach erstmal so um den Weg der Beschäftigten zur Arbeit.
Mhm.
Aber auch die Frage, wie Besucherinnen das Krankenhaus nachher erreichen.
Wir fördern aktive Fahrradfahren oder bemühen uns darum, dass die Taktung vom Bus erhöht wird, dass die Menschen mit aktiver Mobilität den Arbeitsplatz erreichen oder eben auch ihre Angehörigen, wenn es Richtung der BesucherInnen geht. Und das hat natürlich, wie gesagt, auch wieder eine Auswirkung auf die Gesundheit allgemein, auf die Luftqualität.
Wer sorgt eigentlich dafür, dass im Gesundheitswesen genug Wissen über die Risiken und Möglichkeiten da ist, darüber, wie man sich anpassen muss.
Ja, also diese ganzen Veränderungen, über die wir jetzt heute reden, das ist so ein Nachdenken darüber, wie man eine klimaschonendere Versorgung hinbekommt und wie man sich dann wappnen kann für mehr Krankheitslast und gegen neue Krankheiten. Also das geht eigentlich alles von Initiativen aus dem Gesundheitswesen direkt aus. Da gibt es auch inzwischen einige, also manche wird man vielleicht sogar auch jetzt so kennen, wie Health for Future, diese große Future-Bewegung. Aber zu nennen ist zum Beispiel auch noch KLUG, das ist die Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit. Und das ist ein Verein, der sich 2017 gegründet hat und halt diese ganzen Initiativen auch vernetzt, die wir hier schon erwähnt haben. Aber die machen eben auch viel Bildungsarbeit.
Also zivilgesellschaftliches Engagement, muss man mal sagen an der Stelle.
Ja, ja, genau. Und es ist sozusagen ja auch mit verschiedenen Ausrichtungen. Also für Fachpersonal gibt es zum Beispiel die Planetary Health Academy von KLUG. Die stellen dafür dann so Videos zur Verfügung, Podcasts gibt es. Und es gibt auch andere Bildungsmaterialien, mit denen dann ganz unterschiedliche Gesundheitsberufe angesprochen werden. Also von der Pflege über die Ergo- und Physiotherapeutin bis zu den Ernährungsfachkräften.
Was tut denn eigentlich die Politik dafür, dass Menschen sich engagieren und dass sich Gesundheitseinrichtungen es leisten können, dieses Engagement im Zweifel auch zu bezahlen? Weil ein Ehrenamt ist ja schon zeitlich limitiert.
Ja, absolut. Und darüber habe ich mit Dorothea Baltrucks auch sprechen können. Und sie leitet ja diesen Think Tank Center for Planetary Health Policy. Genau, und über Planetary Health habt ihr ja hier auch schon öfter gesprochen.
Genau.
Aber sie hat da jetzt nochmal eine andere Definition oder fasst das Konzept nochmal ein bisschen weiter.
Ah. Planetary Health bezieht da auch mit ein, wie unsere sozialen, wirtschaftlichen und politischen Systeme diese Gegebenheiten beeinflussen. Also quasi der Zusammenhang, das Zusammenspiel zwischen diesen ganzen Systemen. Gleichzeitig kann man Planetary Health aber auch als Vision verstehen. Also wo wollen wir eigentlich idealerweise mal hinkommen? Das wäre, dass alle Menschen ein gutes Leben innerhalb der planetaren Belastungsgrenzen führen können. Also das heißt, dass wir allen Menschen ein gutes Leben, eine gute Gesundheit ermöglichen können, ohne dabei den Planeten so zu belasten, die Umwelt so zu belasten, dass sie dann auch ja, Rückkopplungseffekte für uns hat, also negative Konsequenzen für uns hat. Davon sind wir natürlich weit entfernt, insgesamt global gesehen, aber auch in einzelnen Ländern. Deswegen ist es eine breite Vision sozusagen, aber eine, auf die wir hinarbeiten können mit verschiedenen Schritten. Wie können wir uns diesem Ziel annähern?
Ja, und dazu gibt es eben das Konzept des Health in All Policies, also Gesundheit in alle Gesetze.
Mhm.
Das sagt also, dass wir alle Gesetze so machen, dass sie gleichzeitig auch die Gesundheit schützen oder zumindest nicht weiter gefährden, was ich ziemlich wichtig finde. Also wir können durch gesundheitliche Prävention eben auch viel gewinnen, wenn es um die Auswirkungen des Klimawandels geht.
Aber auch in Bezug auf Klimaresilienz muss man sagen, eine resiliente Bevölkerung ist ja vor allen Dingen eine gesündere Bevölkerung. Das heißt, die größten Risiken, die wir haben für Menschen, die vulnerabel sind, zum Beispiel bei Hitzesituationen, aber auch bei, bei anderen Extremwetterereignissen, sind die mit Vorerkrankungen. Das heißt, wenn wir Vorerkrankungen reduzieren können, eine gesündere Bevölkerung haben, dann haben wir auch kein ganz so großes Problem in diesen Klimaszenarien. Also das zusammenzudenken, das würden wir uns natürlich sehr wünschen. Da könnte man eigentlich ja, viele Maßnahmen treffen, die das sind so Win-Win-Win-Situation.
Also, ich versuche mal ein Fazit zu ziehen. Da kommt einiges auf uns zu im Gesundheitswesen, aber wir haben streng genommen mehrere Hebel, um das Ganze krisenfester zu machen, was den Klimawandel angeht.
Ja.
Erstens, Klimaanpassung in den Krankenhäusern und Praxen selbst. Idealerweise dadurch, dass man umbaut, aber es gibt auch organisatorische Möglichkeiten und Möglichkeiten, Schatten zu schaffen, nachhaltiger zu wirtschaften, Krankenzimmerbelegung umzuorganisieren oder energieeffizient zu kühlen. Und dabei ganz wichtig, immer auch die Belastung des Krankenhauspersonals mitdenken. Dann zweitens, Patienten aufklären, darüber, was mit Medikamenten bei Hitze passiert, über Eigenvorsorge in Hitzephasen, aber auch durch ganz allgemeine Prävention, weil sie damit gesünder und deutlich belastbarer werden und dann auch natürlich das Gesundheitswesen weniger belasten. Und drittens, das dickste Brett und quasi schon so ein No-Brainer oder eine Binsenweisheit, direkte Klimamaßnahmen, um Treibhausgase zu reduzieren. Und auch dazu kann das Gesundheitswesen einen Beitrag leisten, zum Beispiel, indem man gesünderes, pflanzenbasiertes Essen anbietet und den Besucherverkehr steuert. Zum Schluss haben wir noch was anderes für euch, aber auch da geht es im weitesten Sinne darum, unser Gesundheitswesen krisenfester zu machen. Wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass ihr am Anfang nicht wie sonst eine gute Nachricht aus der Forschung gehört habt. Die gibt es nämlich jetzt am Ende unserer Podcast-Folge. Hier kommt unsere gute Nachricht aus der Medizin. Es werden ja in Deutschland immer noch zu viele Antibiotika verschrieben. Also auch in Situationen, wo das gar nicht nötig ist, beziehungsweise überhaupt sinnvoll wäre. Kennst du das Problem, Silke, oder?
Ja, das Problem mit den Antibiotikaresistenzen ist wirklich ein wachsendes Problem. Mhm. Also da sagt ja auch die Weltgesundheitsorganisation immer wieder und warnt davor schon lange.
Genau, darum geht's. Jetzt muss man sagen, in den meisten Praxen, soweit man das weiß, läuft es eigentlich ganz gut. Das sagt das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung. Aber die haben eine konkrete Zahl ermittelt. Rund 7000 Hausärzte in Deutschland fallen auf, weil sie überdurchschnittlich viele Antibiotika verschreiben.
Ach ja.
Und da kann man offenbar was dran drehen, wenn man die Ärzte und Ärztinnen, bei denen das aufgefallen ist, gezielt anspricht.
Ja, und wie?
Also, da hat es ganz konkret ein Projekt zugegeben über 4 Jahre hinweg. Die, ich sag mal, auffälligen Verordner sind gezielt angeschrieben worden und bekamen eine Rückmeldung. Und einem Teil von ihnen wurde zusätzlich noch eine Online-Fortbildung angeboten. Und es hat sich gezeigt, dass schon das Feedback dafür gesorgt hat, dass Hunderttausende Verschreibungen eingespart wurden. Und noch mehr dann zusätzlich durch Fortbildung.
Wow, ermutigend. Einfaches Mittel, große Wirkung.
Genau. Kommunikation ist alles.
Ja.
Und ich habe noch eine gute Nachricht für euch, die eigentlich eine Korrekturmeldung ist, aber im positiven Sinne. In unserer Folge zum Darmmikrobiom habe ich fälschlicherweise gesagt, dass die Darmspiegelung als bevölkerungsweites Screening für Frauen, anders als für Männer, erst ab 55 Jahren vorgesehen ist. Das stimmt so nicht mehr, denn mittlerweile ist das angeglichen worden. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten also auch für Frauen schon ab 50 Jahren wie für Männer. Vielleicht ja auch ein Beitrag zu mehr Bevölkerungsgesundheit und damit auch ein bisschen mehr Resilienz, wenn der Klimawandel Gesundheitsrisiken verstärkt. Vielen Dank, Silke, für deinen Besuch heute hier bei uns und deine Recherche.
Ja, gerne, gerne. Danke für euch, an euch.
Danke an Marion von Klarenau für die Produktion und Melanie Stinn für redaktionelle Unterstützung. Und euch natürlich fürs Zuhören. Alle Quellen zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes oder im Netz unter ndr.de/synapsen. Wenn ihr mögt, dann empfehlt uns gern weiter. Schreibt uns Lob, Kritik, Themenanregungen. Wir sind wirklich sehr gern mit euch im Austausch. Schreibt uns an synapsen@ndr.de. Und vor allem bleibt uns treu, auch in 2 Wochen wieder. Dann gibt es eine neue Folge unseres Wissenschaftspodcasts. Ich bin Corinna Hennig und hier kommt jetzt noch ein Tipp aus der ARD-Mediathek. Bin ich schön? Diese Frage stellen sich ab sofort wieder 2 junge Männer und 2 Frauen in der 3. Staffel der gleichnamigen Doku-Serie. Zum Beispiel begleitet die Staffel eine Patientin, die befürchtet, dass Schmerzen, ständige Infekte und Abgeschlagenheit durch ihr Silikonimplantat in der Brust ausgelöst werden. Nun will sie es entfernen lassen, doch so ganz problemlos geht das womöglich gar nicht. Aber auch Content-Kreatorinnen erzählen von ihren ganz persönlichen Geschichten. Da geht es zum Beispiel um eine der gefährlichsten Schönheitsoperationen der Welt, den Brazilian Butt Lift, den eine von ihnen gleich mehrmals hat vornehmen lassen und heute bereut. Staffel 3 der Doku-Serie Bin ich schön mit 3 neuen Folgen in der ARD-Mediathek. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.